Langeweile, der Spleen und die Seekrankheit. Fünfter Teil. Ich hatte den Erzählungen der Göttin der Langeweile mit der größten Aufmerksamkeit zugehört, aber ich muss gestehen, ich fühlte allmählich den Einfluss der holden Dame. Es war mir zumute, als hörte ich einen evangelischen Kandidaten die erste Sonntagnachmittagspredigt säuseln, als läse ich einen Leitartikel der Kölnischen Zeitung, als sehe ich Regenwürmer aus der Erde kriechen und nach der Musik eines Dudelsacks den Fandango tanzen. Meine Nase wurde unwillkürlich länger, ich fühlte, dass meine Beine sich dehnten und ich musste gähnen, entsetzlich gähnen. Alles das encouragierte aber die würdige Göttin nur, immer weiter fortzufahren. Ich legte mich daher ins Mittel und bemerkte ihr, dass ihre Mitteilungen allerdings von dem höchsten Interesse gewesen seien, dass ich aber nun über das Familien- und Kirchenleben der Briten hinlänglich unterrichtet wäre und dass es mir angenehm sein würde, auch über sonstige Dinge noch etwas zu erfahren. »Ach, da muss ich Ihnen vom Parlamente erzählen«, rief da die Göttin, und ohne weiteres schickte sie sich an, mich in das Haus der Gemeinen einzuführen. Das provisorische Haus der Commons ist ein wenig räumliches, aber gut eingerichtetes Gebäude. Im Sitzungssaale bemerken sie rechts und links auf gepolsterten Bänken die ehrenwerten Mitglieder, die Hüte auf den Köpfen, die Beine übereinander geschlagen. Im Hintergrunde, zwischen den beiden Reihen der Mitglieder, sitzt der Sprecher, der Präsident, der wohl nur deswegen Sprecher heißt, weil er nie spricht, auf einem ziemlich hohen Stuhle. Er trägt eine große Allongé-Perücke und schneidet ein todernstes Gesicht. Vor dem Sprecher sitzen zwei Schreiber, ebenfalls mit Perücken, und vor den Schreibern steht ein Tisch, auf dem sich die für die Debatte erforderlichen Papiere und so weiter befinden. Dem Sprecher gegenüber, an dem anderen Ende des Saales, ist die sogenannte Bar, welche nur Parlamentsmitglieder passieren dürfen. Dies die Einrichtung des unteren Teiles des Hauses. Oben laufen Galerien um alle Wände. Die Galerien rechts und links sind nur den Mitgliedern zugänglich. Die Galerie über dem Sprecher ist für die Berichterstatter bestimmt, die ihm gegenüberliegende Tribüne gehört den Fremden. Beiläufig bemerke ich Ihnen noch, dass die Bänke zur Rechten des Sprechers von der ministeriellen Partei eingenommen werden und dass auf der ersten Bank die Minister sitzen. Links vom Sprecher lässt sich die Opposition nieder. Die Mitglieder sprechen nicht von einer Tribüne, sondern von ihren Plätzen, indem sie sich von der Bank erheben und für die Dauer der Rede ihre Häupter entblößen. Ich hoffe, dass Ihnen meine Schilderung klar ist. Wenn Sie als Fremde auf der Fremdengalerie sitzen, so sind Sie in dem umgekehrten Falle wie der Sprecher. Zu Ihrer Linken haben Sie dann das Ministerium, zu Ihrer Rechten die Opposition. Und zwischen beiden Parteien durch blicken Sie über den Tisch des Hauses hinweg geradezu auf die große Nase des Sprechers. »Verstanden«, unterbrach ich die Göttin und weckte mich aus meinem Geistesschlummer durch ein großes Glas Portwein. »O, selige Nächte, habe ich schon in diesem Hause verlebt«, fuhr die Langeweile fort, »denn die Sitzungen dauern häufig ihre 8 bis 10 Stunden und ziehen sich nicht selten bis 4 oder 5 Uhr morgens hin. In solchen Fällen bin ich allmächtig. Die geduldigsten Mitglieder des Hauses bringe ich zur Verzweiflung und die hitzigsten Gemüter zum Einschlafen. Mit Recht kann ich von den endlos langen Debatten sagen, dass Sie diejenigen sind, in welchen ich eine fast unumschränkte Herrschaft ausübe, und ich habe nur zu bedauern, dass gewöhnlich die meisten ehrenwerten Mitglieder davonlaufen, wenn eine derartige Diskussion beginnt. Ja, die Engländer sind blasiert über das irische Elend, sie hörten es schon zu oft wiederholen, dass Paddy ein armer Teufel ist. Es ist eine Sache, die sich von selbst versteht und niemand begreift, warum man noch viele Worte darum verlieren soll. Als der alte Daniel O'Connell noch lebte, da war freilich die Geschichte anders, denn der König Dan war eine zu merkwürdige Persönlichkeit, als dass man nicht mit Aufmerksamkeit hätte zuhören sollen. Sowie er vom Sprecher das Wort erhielt, stürzte auch ein Türsteher in den nächsten Konversationssaal, um den schwatzenden Mitgliedern die Wendung der Debatte anzuzeigen, und sofort füllten sich alle Bänke mit Zuhörern. Wie ein General auf dem Schlachtfeld stand der alte Däne auf seinem Platze, und wenn er bald mit Donnerstimme den Engländern das Elend seiner Landsleute ins Gedächtnis zurückrief und bald in süßen melodischen Tönen von dem Edelstein der See, von der schönsten Insel der Welt lispelte, da schlief niemand ein, da lauschte man jedem Worte, und selbst die Gegner konnten den Beifall nicht versagen. König Dan war ein schlauer Mann. Er hing seine Advokatur an den Nagel und wurde Agitator, eine Beschäftigung, die ihm jährlich etwa 30.000 Pfund einbrachte. Solange die Agitation dauerte, solange bezog Dan auch diese Rente, und es war daher ganz in seinem wohlverstandenen Interesse, dass er der Leidenschaft des Volkes nie zu sehr den Zügel schießen ließ und nie den Versuch machte, die revolutionäre Bewegung und damit das Elend seiner Landsleute zum Schluss zu bringen. Leute, die nicht auf der Höhe ihrer Zeit stehen, könnten hieraus schließen, dass Dan eigentlich ein großer Schuft gewesen sei. Aber was wollen sie? Dan war Geschäftsmann. Dan spekulierte in irischem Elend, und wenn sich auch die Irländer dazu gratulieren konnten, dass Dan endlich starb und dass ihnen die Augen aufgingen, so verlor doch das britische Parlament jedenfalls einen Mann, der zu den besten Rednern gehörte. Ja, der alte Dan hat mir durch seine fulminanten Reden oft genug Eintrag getan, und ich kann ihm nur deswegen verzeihen, weil er einst einen Streich beging, der das Haus für mehrere Tage langweiliger machte, als es vielleicht seit seinem Bestehen gewesen ist. Die Sache verhielt sich nämlich einfach so, dass man O'Connell bei irgendeiner Debatte durch allerlei Intrigen halb rasend gemacht hatte. Vergebens ließ Dan alle Minen springen, um seine Gegner wenigstens in etwa für seine Pläne zu interessieren, aber man lachte ihn aus und trieb ihn dadurch schließlich zu einer der schlimmsten Maßregeln, welche je dagewesen. Jedes Mal nämlich, wenn die Verhandlungen ihren Anfang nahmen, erhob sich O'Connell von seiner Bank und bemerkte dem Sprecher, dass Fremde auf der Galerie zugegen seien und dass er ihnen sofort befehlen möge, sich zurückzuziehen. Da es nun wirklich in England noch ein altes Gesetz gibt, more honored in the breach than the observance, wonach jeder Fremdenbesuch im Parlamente und deswegen auch jede Veröffentlichung der Debatten untersagt ist, so musste der Sprecher dem Aufruf des Irländers gehorchen, und im Nu wurden dann jedes Mal die Galerien der Fremden und der Berichterstatter geräumt. Schrecklich war dies für die ehrenwerten Mitglieder, denn nichts von allen ihren schönen Reden drang jetzt mehr in die Öffentlichkeit. Und da O'Connell eine Woche lang bei seiner Maßregel beharrte, so stellte sich bald eine solche Lauheit und eine solche Schlafsucht ein, dass man das Parlament zuletzt gar nicht mehr wiedererkannte. Es schien, als ob alle Energie versiegt wäre, und ich bin der Meinung, dass die damalige Zeit die interessanteste war, welche die Langeweile je erlebt hat. Dan ist nun längst tot und vergessen, aber er hat uns ein köstliches Kleinod hinterlassen in seinem Sohn John. Ja, wenn Tristram Shandy meinte, dass er nur deswegen ein so lustiger und humoristischer Bursche sei, weil ihn sein Vater in dem Momente zeugte, wo ihm mit Schrecken einfiel, dass er das monatliche Geschäft des Aufziehens seiner großen Hausuhr vergaß, so sollte man von Herrn John O'Connell, wenn er nicht gar zu alt wäre, fast vermuten, dass ihn sein Vater in jener Periode zustande brachte, wo das britische Parlament so traurig aussah, als litte es an den 7 ägyptischen Plagen. Stellen Sie sich in diesem John O'Connell, der unglücklicherweise weder den Verstand noch die Rente seines Vaters geerbt hat, einen Mann vor, von dem man nicht weiß, ob er mehr einem Frage- als einem Ausrufungszeichen gleicht. Zackig und winkelig sind alle seine Bewegungen, platt ist seine Nase und platt sein Schädel. Wie ein Pilz aus dem Sumpfe schießt er empor von seiner Bank, und mit der Stimme eines Frosches hebt er jetzt stotternd an zu sprechen von dem Elend seiner Landsleute, von dem Edelstein der See, von der schönsten Insel der Welt. Was man einst von einem Riesen vortragen hörte, man vernimmt es jetzt aus dem Munde eines Krüppels. Nach und nach verlassen die Mitglieder des Hauses ihre Plätze, die, welche sitzen bleiben, rücken zu traulicher Konversation näher aneinander, Und selbst der Sprecher neigt sein Haupt auf die Schultern, um irgendeinem alten Bekannten zu lauschen, der die Dauer der O'Connellschen Rede durch die Erzählung eines Spaßes zu betrügen weiß. Wie ein Betrunkener sich mit seinen Beinen in einem Bunde Stroh verwickelt, so verwickelt sich der Redner in dem Stroh seines Vortrags. Je mehr er in das Herz seiner Litanei vordringt, desto mehr vergisst er, dass alle Mitglieder des Hauses längst aufgehört haben, ihm zuzuhören, dass Lord John seine Papiere durchsieht, dass Sir George Grey mit einigen Nachbarn die heitersten Witze reißt, dass Sir James Graham sinnend seine kahle Glatze reibt und dass die Nase des alten Hume längst hinabgesunken ist in die weiße Hemdkrause. Unaufhaltsam ist aber der holprige Fluss der O'Connellschen Beredsamkeit. Er zerbricht die Worte mit seiner Zunge, wie man Pfeifenstiele zerbricht mit den Fingern, und wenn er jetzt mit seinen Fäusten auf die Lehne der Bank schlägt, wie mit zwei Hämmern auf den Amboss, und wenn ihm der Angstschweiß auf die Stirn tritt, und wenn er mit röchelnder Stimme jetzt zum Schlusse erklärt, dass er auf der Flur des Hauses sterben werde, wenn diese oder jene Maßregel gegen Irland passiere, und wenn er nun erschöpft zusammensinkt, da erwachen mit einem Male alle ehrenwerten Mitglieder aus ihrer Lethargie und rufen ein ironisches »Hört, hört!« und lachen aus vollem Halse, weil Herr O'Connell schon 6 Mal versprochen hat, auf der Flur des Hauses sterben zu wollen und noch immer nicht gestorben ist. Und mit Schrecken sieht man, dass ein egoistischer Gauner, aber ein vortrefflicher Redner das arme Irland vielleicht noch besser verteidigte als ein ehrlicher Mensch, aber ein parlamentarischer Tropf. »Oh, diese irischen Debatten sind ein wahres Gaudium für mich«, vollendete die Göttin der Langenweile. »Und nur dann erhalten sie plötzlich eine andere Wendung, wenn der große Polterer in ihnen auftritt, der Chartist Fergus O'Connor.« Langsam und feierlich erhebt der Sprecher seine Hand, und zu vornehmem Gruße neigt er kaum bemerkbar sein Haupt. »Mr. Fergus O'Connor«, ruft er dann im tiefsten Tone, indem er hinüberblickt nach der ersten Oppositionsbank, und sofort erhebt sich der Chef der Chartisten, merkwürdigerweise gerade zwischen Sir Robert Peel und Sir James Graham. O'Connor ist ein stattlicher Mann. Auf wohlgebildeten und gewandten Schenkeln und Lenden erhebt sich ein breitschultriger, brustgewölbter Oberkörper, der einen mehr interessanten als schönen Kopf mit breiter, nach vorn stehender Stirn trägt. O'Connors Haare sind rötlich, seine Augen liegen tief, seine Nase ist etwas aufgestülpt. In O'Connors Auftreten liegt Würde und Festigkeit. Seine Gestikulation ist lebendig, der Ton seiner Stimme kräftig, metallen. Zu der Zeit, als Daniel O'Connell seine Advokatur an den Nagel hing, um sich ausschließlich mit der irischen Repeal-Agitation zu befassen, da glaubte er, in seinem Landsmanne Fergus O'Connor ein treffliches Werkzeug für seine Pläne gefunden zu haben. Freund Dan protegierte daher den jungen Fergus in auffallender Weise. Eine Zeit lang harmonierten die beiden aufs Beste miteinander. Als der schlaue Daniel aber sah, dass der junge Fergus viel zu wild und zu entschieden auftrat, um die Agitation in einer der O'Connellschen Rente vorteilhaften Weise zu befördern, da schob er ihn leise beiseite und sandte ihn hinüber nach England, wo nach Henry Hunts Tode ein tüchtiger Agitator unter den Arbeitern immer nötiger geworden war. O'Connor begriff den Zusammenhang seiner Sendung erst später und hat sein Beiseiteschieben dem alten Dan nie vergessen können.